unser Anfang und unser Ende. All unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Ohner Abendkirche. Wir wollen den Gottesdienst gemeinsam beginnen mit dem Psalm 71, die Strophen 1 bis 3. Vorne in den Gesangbüchern sind die Psalmen, also Psalm 71, die Strophen 1 bis 3. Die Schriftlesung, die ich jetzt verlese, ist im Markus-Evangelium und sie ist auch Predigttext. Markus Kapitel 4 vom Vers 26 an. Und Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Und von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ich spreche ein kurzes Gebet. Gütiger Gott, sei bei uns mit deinem Geist, Geist des Trostes, Trostes der Erbauung, Geist der Wahrheit, der Gerechtigkeit. Sei mitten unter uns in diesem Gottesdienst und hilf uns, dein Wort zu verstehen. Amen. Wir singen jetzt das Kollektenlied, gesammelt wird für die örtliche Diakonie. Das ist das Lied unter der Nummer 420 von der ersten Strophe an. Ich glaube, das sind 5 Strophen, die werden wir dann wohl alle singen, weil das kurze Strophen sind. 420 das ganze Lied. In der letzten Woche habe ich einen Brief bekommen von einem Juristen, Dr. Helmut Liedtke heißt er, aus Leonberg. Ich kenne ihn nicht persönlich und er schreibt in diesem Brief: Ich habe nach langen Forschungen festgestellt, nach genau 83 Lebensjahren und 3 Tagen, dass Jesu Credo auf einer kleinen Postkarte Platz findet und habe folgendermaßen formuliert: Vor allem lehrte Jesus das Licht der Basileia Gottes, die Herrlichkeit seines Königreiches. Gott ist König, König aller Könige, Gott in uns, wenn wir es wollen. Wir können wohnen in seinem Reich, geborgen in ihm. Dann schreibt er noch weiter: Dieses Credo Jesu stellt Gott zusammen mit dem Menschen in das Verständnis des Lebens und der menschlichen Wirklichkeit. Dieses Glaubensbekenntnis kann eine weltweite Ökumene begründen, weil der Gedanke Gott in uns in großen Weltreligionen entsprechend vertreten wird. Es kann ein Aufbruch werden in eine neue Zeit. Was dieser Mann da schreibt, entspricht auch meinem Denken. Ich glaube auch, dass das Reich Gottes das Verkündigungszentrum von Jesus Christus gewesen ist. Reich Gottes heißt auf Griechisch Basileia. Deswegen hat er das auch so geschrieben, die Basileia. Basileia, das Königreich Gottes. Das war es also, was Jesus verkündigen wollte. Deswegen hat er gelebt. Er ist gestorben, wieder auferstanden. Die Menschen haben ihn wieder erlebt und haben das, was er verkündigt hat, was er gelebt hat, geglaubt hat, was er bewirkt hat, weitergelebt. So dass wir hier heute zusammen sind in dieser Kirche und auch darüber nachdenken können, was es eigentlich ist, dieses Reich Gottes. Jesus hat dazu eine ganze Reihe von Gleichnissen erzählt. Eins haben wir gerade gehört, vom Wachsen der Saat. Der Bauer, der schläft, der steht auf, er schläft und es wächst. Das, was er gesät hat, wächst wie ein Wunder, wie von sich selbst. Eine selbstwachsende Saat. Man könnte dieses Gleichnis auch umgekehrt erzählen. Man könnte auch erzählen, da ist ein Bauer, der macht sich Sorgen um die Saat, um das Wachstum. Und nachts, weil er auch nicht so gern gesehen wird von den anderen, geht er raus und zieht ein bisschen an den Halmen. Immer ein bisschen an jedem und dann wieder an dem Nächsten, am Nächsten, am Nächsten. Weil er sich sagt, so können wir es ein bisschen beschleunigen. Naja, wir sind aus einer landwirtschaftlichen Region und wir wissen alle, was passiert, wenn man das macht, wenn man an jungen Trieben zieht. Und der Bauer musste sich dann auch sehr wundern, dass die Halmen dann nach einiger Zeit ganz schön geknickt waren und irgendwann sogar verdorrt. Das passiert, wenn man nicht warten kann. Das passiert, wenn man meint, alles beschleunigen zu müssen. Das passiert, wenn man grenzenloses Wachstum will, auf die Karte setzt des mehr und mehr und mehr. Ein Ausdörren der Welt. Wir haben das seit April erlebt. Seit es Aufzeichnungen gibt, hat es noch nie ein so heißes Jahr gegeben. Hier bei uns im Norden und jetzt in Portugal im Schatten 47 Grad. Das Land brennt förmlich. Irgendwann können Menschen nicht mehr leben. Irgendwann ist es so, dass der Ast bricht, auf dem wir sitzen und an dem wir sägen und sägen. Und es passiert das Unvermeidliche, von dem Gerd Jansen gerade gesungen hat. Wälder sterben. Nicht nur durch Brand, sondern weil sogar den Laubbäumen irgendwann das Wasser fehlt. Wasser und Licht oder allgemein gesprochen Energie, das sind die beiden Elemente, um die in der Zukunft gekämpft werden wird auf dieser Welt. Blutig gekämpft, wenn es so weitergeht. Weil es wird rar werden, das Wasser und die Energie sowieso schon. Und irgendwann wird sich die Sonne weiter verdunkeln. Schon jetzt sehen wir nachts nicht mehr so klar die Sterne wie früher. Ich sehe immer gerne in die Sterne. Ich habe in diesem Jahr nur zweimal die Milchstraße in der wunderschönen Klarheit gesehen, wie ich sie früher immer gesehen habe. Es verdunkelt sich. Was können wir tun? Seit 50 Jahren bin ich mit dieser Frage beschäftigt. Ich weiß noch, mein erstes Interview in den Grafschafter Nachrichten, als ich davon sprach, vor 50 Jahren, dass es eine Überflussgesellschaft gäbe und ein grenzenloses Wachstum, was nicht hinzunehmen sei, da habe ich auf die Karte der Freiwilligkeit gesetzt. Ich habe gedacht, die Menschen sind doch zu erziehen. Man kann doch freiwillig immer weniger machen. Jetzt muss ich einsehen, offensichtlich nicht. Sicherlich, es gibt viele Gutmeinende und ich glaube, ihr seid darunter. Aber wir alle sind doch auch irgendwo Egoisten. Auch ich ertappe mich natürlich. Vielleicht dabei zum Beispiel zu viel Auto zu fahren. Wir haben alle unsere Schwachheiten. Was kann man also tun? Ich finde, es gibt eine übergeordnete Instanz, die dafür zuständig ist. Diese übergeordnete Instanz ist der Staat. Der Staat ist aufzufordern, in einer solchen Notstandssituation etwas zu tun. Er muss bremsen. Er muss etwas machen. Der Staat müsste, sage ich mal im Konjunktiv, er müsste in einer solchen Situation sofort alle Nachtflüge verbieten. Wir haben jetzt 213.000 Nachtflüge in jedem Jahr. Und es steigt unaufhörlich. Irgendwann muss dieser Planet sich erholen. Und das, was bei den Flügen ausgestoßen wird, ist das Schlimmste überhaupt. Weil es geht nicht nur in die Atmosphäre, sondern auch in die Stratosphäre. Der Staat müsste sofort einen Großteil der Flüge verbieten, überhaupt. Der Staat müsste sofort autofreie Sonntage, Sonnabende einführen, bestimmte Tage, an denen überhaupt gar kein Lkw-Verkehr da läuft. Ja, und dann höre ich Sie natürlich, wie Sie alle sagen, alle Parteien, sogar die Grünen, wie Sie alle sagen, ja, aber das ist doch wachstumsschädlich. Ja, natürlich, das soll es ja auch sein. Ich bin ja auch dafür, dass Wachstum eingedämmt wird. Und wenn das auf einer freiwilligen Ebene nicht geht und wenn es um die Existenz der Menschheit geht, denn um nichts weniger geht es, um die Frage des Aussterbens oder des Lebens oder Überlebens unserer Homo sapiens Gruppe, also unserer Menschheit. Die Natur kann ohne uns leben. Viele Arten werden mit uns untergehen. Aber irgendwas wird schon leben. Aber wir werden das so nicht überleben können. Es geht also um Leben oder Sterben. Es ist eine existenzielle Frage. Und da muss gehandelt werden. Nun kann man zu Recht sagen, und ich bin Soziologe genug, um das zu wissen, der Staat macht das aber gar nicht. Weil er verpilzt ist mit den Kräften des Kapitals, eines hemmungslosen Kapitalismus, der Geld und Geld und abermals Geld und Profit machen will. Und da hängen sie alle mit drin. Also was ist zu tun? Heiner Geißler hat kurz vor seinem Tod einen Brief geschrieben, der ist veröffentlicht worden. Ich habe das in den Grafschafter Nachrichten gelesen. Es war ein Interview, schließlich dann auch, aber auch ein Brief von einer ganzen Seite. Und Heiner Geißler sagt, dieser Manchester-Kapitalismus muss ausgebremst werden. Heiner Geißler ist CDU, nicht? Muss ausgebremst werden. Und es gibt eine große Möglichkeit, dies zu tun, indem die Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland, zusammen dieses fordern. Es ist Aufgabe der Kirche, die Schöpfung zu bewahren. Und die Kirche könnte das fordern. Der Staat tut es nicht von alleine. Aber wenn diese beiden großen Kirchen das fordern, dann hat das eine Chance, hat er gesagt. Das sehe ich genauso. Und er hat hinzugefügt, weil das war im Lutherjahr, das wäre die neue Reformation. Das ist es. Schlicht und einfach. Wir brauchen eine Reformation. Und diese Reformation bedeutet, dass es nicht mehr weitergehen kann mit dem hemmungslosen Wachstum und dass die Kirchen, die ja vielleicht nicht so verflochten sind, dass die Kirchen sich hinstellen und sagen, Staat, Schluss, tu was. Barmer Erklärung ist das übrigens auch. Der Staat muss in die Pflicht genommen werden. Und das geht nur durch Druck. Und da fange ich jetzt mal mit an. Ich bin ja Teil der Kirche und ihr auch. Ich bin ja Pastor. Und ich halte es für meine Pflicht, hier von dieser Kanzel dieses zu sagen und laut und deutlich zu sagen, jetzt vor allen Dingen jetzt mitten in der Katastrophe. Denn es wird, wie der Klimabericht, der ist vor 3 Tagen erschienen, sagt, ganz, ganz schlimm. 500 Wissenschaftler haben das untersucht, unterschrieben, der neue Klimabericht, das Abschmelzen der Gletscher, das Ansteigen der Meeresspiegel, all das, das Aufheizen der Erde. Wir können es nur noch abwenden, abmildern, vielleicht gar nicht mehr, aber wenigstens abmildern, wenn sofort drastische, auch dramatische Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Das bedeutet für uns alle weniger, viel weniger. Bedeutet auch weniger Arbeit, finde ich auch nicht schlimm. Wir müssen gar nicht mehr so viel arbeiten. Wir haben alle existenziellen Grundlagen. Gerade wir in unseren reichen Ländern haben alles. Wir können alles runterfahren. Wir müssen uns nach meiner Meinung als Christen eben auch an das halten, was Jesus Christus verkündigt hat, nämlich an das Reich Gottes, an das Vertrauen in das Wachsen der Saat. Natürlich setzt Jesus voraus, dass es Landwirte gibt, denn es wird ja jemanden geben müssen, der den Samen gesät hat. Natürlich setzt Jesus voraus, dass es Fischer gibt, Handwerker gibt, Arbeiter gibt. Damals gab es noch keine Industrie. Selbstverständlich wollen wir doch alle, wenn wir mal einen grauen Star bekommen, und sind doch froh, dass es diese Linsen gibt, dass wir wieder klarer sehen. Oder dass es die Medizin gibt, so wie Dr. Janssen sie vertritt. Dass es Medikamente gibt. Die müssen alle hergestellt werden. All das sehe ich. Aber wir haben technologisch so gute Voraussetzungen, dass wir alles runterfahren können und es trotzdem haben. Aber in Maßen. In Maßen. Können Sie sich noch erinnern, ich glaube 73 war es, als Helmut Schmidt beschlossen hatte, ich glaube Schmidt, ne? Autofreie Sonntage. Wissen Sie das noch? Da war die Erdölkrise. War das nicht schön? Da haben wir alle gesagt, da konnten wir Fahrrad fahren auf der Autobahn. Ja, das ist doch gut. Das wäre ein Beschluss. Frau Merkel hat nicht im Urlaub zu sein, die hat das zu beschließen. Die hat zu sagen, bei dieser Hitzewelle, da müssen wir die Auspuffgase, die Flugzeug, das Kerosin, die Verbrennung, das muss einfach runtergeschraubt werden. Radikal. Ja, und dann fahren wir eben nicht mehr Auto. Zumindest an bestimmten Tagen. Dann fahren wir wieder mehr Fahrrad. Oder wir machen Fahrgemeinschaften. Oder wir fahren nur gerade ungerade Nummernschilder, nicht? Eine Woche ist der mit geraden Nummernschilder, nächste Woche der andere mit ungeraden. Mal sehen, wie schnell wir Fahrgemeinschaften haben. Aber das muss gemacht werden. Das wäre also ein bisschen die Frage, wie könnte das Reich Gottes aussehen? Denn das fragt Jesus ja. Wie könnte es aussehen, eben indem sich die Saat, die ausgesät wird, wirklich von selber verwirklichen lässt? Also Wachs, indem man es wachsen lässt und nicht an den Halmen zieht. Die nächste Frage des Wies des Gottesreiches ist die Frage nach der sozialen Beschaffenheit. Wie hat sich Jesus vorgestellt, dass das Reich Gottes sich unter uns, auch schon jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, ein Stück weit verwirklichen kann? Auch da hat er viele Antworten gefunden. Ich sage ihm mal eine. Da waren die Jünger da von Jesus und haben miteinander gestritten, wer denn wohl zur Rechten, zur Linken im Himmelreich von Jesus sitzen sollte. Und da hat Jesus gesagt, meine Herren, so nicht, ne? Hat ein Kind genommen, hat das Kind in die Mitte gestellt, hat gesagt, wer nicht so wert wird wie dieses kleine Kind, der ist überhaupt nicht geschaffen für das Reich Gottes. Die Kleinsten sollen die Größten sein. Und die Größten, die Kleinsten. Ihr sollt die Diener der Menschen sein. Wir wissen alle, wie die Kirchengeschichte gelaufen ist, nicht? Da sind viele keine Diener geworden, sondern Herren dieser Welt. Und heute ist das auch noch oft so. Aber das ist doch die soziale Komponente dieses Gottesreiches. Dass wir eine Gemeinschaft bilden, in denen wir miteinander wirken und keine Herrschaft ausüben, einer über den anderen. Nicht die Männer über die Frauen und nicht über die Kinder, sondern dass wir in einem Miteinander leben. Und das geht nur regional, in den einzelnen Gemeinden, indem die Menschen ihre Gemeinden gemeinschaftlich verwalten. Die Soziologen nennen das einen herrschaftsfreien Diskurs, also miteinander ringen, ohne dass Herrschaft ausgeübt wird. Wer nicht so wird wie dieses Kind, ist gar nicht geschaffen für das Reich Gottes. Die Gemeinschaft, Matthäus 18, wer das nachlesen will, und 20 ist das, bei Lukas steht es auch, diese Sache, wie die Menschen miteinander leben sollen. Und zum Schluss möchte ich nochmal der Frage nachgehen, wie Jesus die Frage beantwortet, wo denn das Reich Gottes sei. Auch das fragen ihn ja die Menschen. Jesus sagt uns, wo ist es denn, das Reich Gottes? Da sagt Jesus, es wird nicht so kommen und so kommen und so kommen, sondern es wird auf eine Weise kommen, da werdet ihr staunen. Aber es ist schon wörtlich inwendig in euch. Also es ist in euch, das heißt hier in unseren Herzen, in jedem Menschen drin und auch wiederum unter den Menschen, in ihren Gemeinschaften. Indem wir einander herzlich zugewandt sind, indem wir miteinander ehrlich umgehen, indem wir miteinander um das Leben ringen, indem wir das also tun, spüren wir das Reich Gottes in uns. Es ist voller Liebe. Es ist voller Geschenke, voller Gnade, denn Gnade heißt ja Geschenk. Es ist das geschenkte Leben, es ist das geschenkte Miteinander. Wir müssen es wahrnehmen, leben und miteinander leben. Das Reich Gottes in uns und dann natürlich immer auch in Anführungszeichen über uns. Denn ich leugne nicht, dass es eine andere Dimension dieser Welt gibt. Dass es so etwas gibt wie eine Jenseitigkeit. Ich glaube daran, dass wenn die Menschen sterben, sie in einer anderen Weise geborgen sind bei Gott, als wir es jetzt sind. Vielleicht viel vollkommener. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, über das Jenseits nachzudenken und uns auszumalen, wie es da wohl sein soll. Das lassen wir mal den lieben Gott tun. Unsere Aufgabe ist das, was uns anheimgestellt ist, eben das Leben hier auf dieser Erde, die Farbenpracht dieses Lebens, diese Farbenpracht, diese Vielfalt anzunehmen und ein Stück weit mit durch die Annahme zur Entfaltung zu bringen. Das ist das, was unsere Aufgabe ist. Das ist das, was Jesus leben wollte. Und wenn wir das miteinander tun, und ein Stück weit uns so auf den Weg machen, dann leben wir ein gutes Leben. Und dann können wir schon auch jetzt sofort damit beginnen, alles zu entschleunigen, alles viel ruhiger anzugehen, mit viel, viel weniger Wachstum, sogar im Gegenteil mit einer Verringerung von allem und werden darin erblicken, manchmal staunend erblicken, wie wunderschön diese Welt ist, die sich eben nicht einfach durch Digitalität und Abbildung so darstellen lässt. Sie ist wirklich diese Welt. Wir müssen nur mal wieder wirklich in die Wälder gehen und wirklich an den Flüssen entlang spazieren und wirklich das annehmen, was Gott uns schenkt. Eben auch uns, unsere Gemeinschaft. Amen. An dieser Stelle sollte eigentlich Dieter Hennecke stehen, der das Gebet ja sonst immer spricht, aber der ist immer noch nicht ganz auf dem Damm. Aber immerhin ist er schon mal nicht mehr im Krankenhaus. Ich soll auch herzlich grüßen von dem, der so aussieht wie Jesus. Dafür spreche ich jetzt das Gebet. Lieber Gott, hilf uns, Maß zu halten. Hilf uns, die Wunder deiner Natur, die selbstwachsende Saat wahrzunehmen, soweit das eben noch geht, bei all der Dürre. Aber irgendwo ist es dann doch. Und wir glauben auch daran und hoffen doch auch, dass es dann irgendwann alles wiederkommt und irgendwie wieder grünt. Aber damit das so bleibt, müssen wir etwas tun, das wissen wir. Ich glaube sogar, dass alle Menschen das irgendwie wissen oder zumindest ahnen, aber dass so viele einfach hilflos sind und sich fragen, ja, wie denn? Und darauf müssen wir Antworten finden. Natürlich ist keine Antwort perfekt und ganz sicher nicht meine. Aber wir müssen uns auf den Weg machen, schnell Antworten zu finden und zu handeln. Dabei hilf uns und steh du uns bei. Sei du bei unseren Gemeinden hier in unserer Gemeinschaft. Hilf, dass wir die Gemeinschaft erleben als eine Gemeinschaft in Jesus Christus. Das heißt, als eine wunderbare Gemeinschaft in Liebe, in Fürsorge, in einem guten Miteinander, in einem selbstlosen Engagement, in einer Kraft, die sich entfaltet wie die Saat, die einfach von selber wächst. Dazu wollen wir alle einen kleinen Beitrag leisten. Indem wir das alle tun, entsteht so etwas wie ein Mosaik, ein schönes Bild. Und daran wollen wir teilhaben, sodass wir vielleicht am Ende unserer Tage sagen können, ja, davon war auch ich ein schönes Teil, ein schönes Erbteil. Sei du bei den Traurigen, bei den Hungrigen, so wie wir gesungen haben, bei den Menschen auf der Flucht. Hilf uns, sie aufzunehmen. Bleibe bei uns, Herr. Es will Abend werden, der Tag neigt sich. Bleibe bei uns da, in deiner Welt, in deinem blauen Planeten. Amen. Das Lied 667 wollen wir jetzt singen. 667, die Strophen 1 bis 3. 667. der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Sie sind herzlich eingeladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Die Predigt hält Pastor Nott. In diesem Gottesdienst wird ein Kind getauft. Die Kollekte des Gottesdienstes am Sonntag, den 22.07., ergab 114,40 € für unseren Kindergottesdienst. Herzlichen Dank allen Gebern für ihre Gaben. Die Kollekte am Ausgang heute ist bestimmt für die Durchführung des freiwilligen sozialen Jahres, des sogenannten diakonischen Jahres in unserer Kirche. Der Gemeinde zum ersten Mal aufgeboten werden Melanie Korte-Hanneberg und Vinzenz Hedkemper aus Haddorf. Die Trauung ist am Freitag, den 17.08.2018 um 16 Uhr in unserer Kirche. Ebenfalls zum ersten Mal aufgeboten werden Claudia Franzke und Dirk Bütergerz aus Samann. Die Trauung ist am Samstag, den 18.08. um 18 Uhr um 16 Uhr in unserer Kirche. Ich möchte dafür ein kleines Gebet sprechen und im Anschluss möchte ich Sie bitten, gemeinsam das Unser-Vater-Gebet mit mir zu sprechen. Lieber Gott, zwei Paare werden aufgeboten. Wir wollen bitten um deinen Segen, dass du bei ihnen bist auf ihrem Weg, dass sie es gut haben mögen in dieser Zeit. Segne ihre Liebe und ihr Zusammensein. Gemeinsam wollen wir beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als letztes Lied wollen wir das Bonhoeffer-Lied singen. Das ist das Lied unter der Nummer 652, die Strophen 1, 2 und 4. 652. 1, 2 und 4. Thank you.
Herr, der unser Leben ganz. Guten Mächten wunderbar geborgen, hatten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich mal ganz herzlich bei Dr. Jansen zu bedanken, der heute ganz allein alles gemacht hat, weil die anderen alle heute verhindert sind. Also ganz herzlichen Dank. Also. Er dichtet auch die Lieder ganz für uns. Also er hat das alles extra gemacht, nicht? Also alles für... Bitte? Ja. Das nächste nicht, ja. Aber sonst eben die anderen doch. Und ich weiß, dass er das nicht will, aber ist es mir einfach ein Herzensbedürfnis, das zu sagen. Er hat auch diese Zettel alle nochmal gemacht, damit diejenigen, die es nicht immer gleich alles so mitkriegen, auch das nochmal lesen können. Und wir beide haben auch die Inhalte so ein bisschen miteinander abgestimmt, sodass das alles schön bündig ist. Das ist wirklich sehr viel Arbeit und ich bin ihm sehr dankbar. Und nächstes Mal sind dann auch, glaube ich, auch wieder Inge Meier und Hans Raben, der dabei und hoffentlich auch wieder der so aussieht wie Jesus. Und dann da sind wir, ja, nächstes Mal ist übrigens der 7. Oktober schon. Ne, stimmt doch, ne? Ja, 7. Oktober. Jetzt ist August, September, ja, 7. Oktober. Und da ist Erntedankfest. Und die Gemeinde Ohne war so freundlich, dass Erntedankfest-Gottesdienst, den 10 Uhr Gottesdienst, auch sozusagen um eine Woche zu verschieben, sodass wir das auch machen können, dann, weil am 7. Oktober Erntedankfest ist. Wir werden natürlich die Thematik auch behandeln und einbeziehen, aber der Abendmahls- und Erntedankfest-Gottesdienst der Gemeinde ist dann nochmal eine Woche später um 10 Uhr. Seien Sie alle nochmal herzlich willkommen auch zu diesem Gottesdienst, zu allen natürlich Gottesdiensten, aber eben auch zu der Ohne-Abendkirche dann am 7. Oktober. Wir wollen jetzt Gott um seinen Segen bitten, danach noch einmal bitte wieder hinsetzen, weil Gerd dann noch das letzte Lied, was er, glaube ich, nicht?
Teilweise.
Ja, also teilweise doch. Ja, also geschrieben hat, dann hören wir das nochmal an. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.
Kind, das mich erkennt, der Mensch, der mich umarmt und nicht mehr mit mir harmt, es lernt.